Das ist schon etliche Jahre her, da wurde ich von einer Gemeindepädagogin einer Kirchengemeinde in Bad Segeberg in ihren Konfirmandenunterricht eingeladen. Sie war befreundet mit jemandem aus meinem Lübecker Jugendkreis und hatte mit den Konfirmanden in der Stunde vorher über das Thema Freundschaft gesprochen. Nun hatte sie den Konfirmanden dabei gesagt, beim nächsten Mal bringe ich jemanden mit, der Gott zum Freund hat. Als ich den Raum betrat, spürte ich eine Spannung unter den Konfirmanden. Einer konnte sich nicht verkneifen, laut zu sagen, och, der sieht ja ganz normal aus. Wie stellst du dir das vor, ein Freund oder eine Freundin Gottes zu sein? Diese Jugendlichen hatten offensichtlich ein Bild davon, dass ein Freund Gottes seltsam sein muss, verschroben. Wir beginnen heute eine Predigtreihe, in der wir entdecken werden, wie das Leben eines Menschen aussieht, der in der Bibel Freund, wir können das auch so sagen, Freundin Gottes genannt wird. Oh, habe ich die Texte woanders? Na gut. Es wird im zweiten Buch Chronik, Kapitel 20, von dem bekannten Mann aus der Bibel Abraham gesagt, hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Oder auch im Neuen Testament, im Jakobusbrief, Kapitel 2, so ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt. Vielleicht sind dem einen oder anderen diese Begriffe oder diese Formulierungen schon mal aufgefallen. Was ist das eigentlich, wenn man Freund Gottes genannt wird? Das gucken wir uns an. Ich muss einmal durchspulen, weil ich offensichtlich die falsche Reihenfolge gewählt habe. Da sind die Texte, genau. Abraham, Leben als Gottes Freund. Heute gucken wir uns an, wie das alles angefangen hat, wie Gott Freunde gewinnt. So, und jetzt muss ich schnell wieder zurückspulen, tut mir leid. Das kommt, wenn man sich nicht da richtig nochmal vergewissert, ob alles die richtige Reihenfolge hat und noch was ändert. Und der Herr sprach zu Abraham, erstes Buch Mose, Kapitel 12 lesen wir, die ersten 9 Verse. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Das war sein Neffe. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land, und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen, einen Altar, dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham weiter bis ins Südland. Also, der Freund Gottes, wie Gott Freunde gewinnt. 3 Aspekte möchte ich hervorheben, wie sich Gott unter uns Freunde sucht und sie findet. Erstens, Gott fordert dich heraus. Zweitens, Gott verspricht Großartiges. Drittens, Gott sucht dein Vertrauen. Gott fordert dich heraus. Es ist wie immer bei biblischen Texten, man sollte genau hingucken. Und der Herr sprach. Diese Formulierung taucht öfter auf in der Bibel. Zum Beispiel ganz am Anfang. So hat Gott die Welt geschaffen, indem er spricht. Gott schafft Neues, indem er redet. Bei uns fehlen immer noch die Taten. Bei Gott geschieht's, wenn er spricht. Und er beginnt hier etwas Neues, nämlich seinen großen Rettungsplan für die Menschheit. Schon immer wollte er uns für sich gewinnen, uns retten, nachdem wir ihm den Abschied gegeben hatten. Und nun blendet er für einen Zeitraum den Rest der Welt völlig aus und fängt mit einem Mann neu an. Einem einzigen. Und man könnte sagen, vielleicht seiner Familie. Er will sich durch Abraham und das Volk, das aus ihm entsteht, das Volk Israel, den Menschen bekannt machen. Interessanterweise wird im Kapitel direkt davor, Kapitel 11 im ersten Buch Mose, man darf sich die beiden Kapitel heute gerne nochmal vornehmen, wird der Turmbau zu Babel berichtet. Ist ja künstlich und so weiter, also in der Kunst ein bekanntes Bild. Die Menschen wollten sich ein Bauwerk errichten, das bis in den Himmel reicht. Warum? Um sich einen Namen zu machen, damit sie nicht vergessen werden. Was davon heute noch bekannt ist, ist, dass das nicht funktioniert hat. Das ist davon bekannt. Da hat Gott ihnen mehrere Striche durch die Rechnung gemacht. Die Folgen haben wir bis heute, Unverständnis der Menschen untereinander. Namen, die wir Menschen uns selbst machen, sind vor Gott nie groß. Ich sage das bewusst mit so einer Pause, damit uns das vor Augen steht. Denn man kann es jeden Tag ständig beobachten, dass wir Menschen, mitunter auch wir Christen, damit beschäftigt sind, uns selber Namen zu machen. Dauerhaftes und vor allem ewiges Gewicht hat nur das, was Gott schafft. Und es beginnt damit, dass er Abraham anspricht. Und das verändert Abrahams Leben von Gott auf. Er heißt hier noch Abraham und noch nicht Abraham, weil er den neuen Namen noch nicht bekommen hat, den er von Gott noch bekommen wird. Wir erfahren im Buch Josua, Kapitel 7, dass Abraham mit seiner Familie vorher fremden Göttern gedient hat. Das heißt, es war nicht so, dass der immer schon an Gott geglaubt hat und jetzt macht Gott da mal ein bisschen weiter. Nein. Tief verwurzelt in einem Lebensstil ohne Gott bekommt Abraham die Anweisung, sich von allem, was ihm Sicherheit gibt, zu trennen. Aus seinem Vaterland zu gehen, wo er sich auskennt. Von seiner Verwandtschaft, die Sippe, ist der einzige Schutz, den ein Mensch im Orient damals hatte. Und auch die Altersvorsorge. Da gab es noch keine Lebensversicherung. Rentenversicherung gibt es ja vielleicht bald auch nicht mehr. Bei uns, aber eine Zeit lang haben wir jetzt noch was davon. Also die gesetzliche meine ich. Ja, da brauchte man schon die Sippe. Und für Abraham ganz schlecht war, dass er auch keine Kinder hatte, weil seine Frau unfruchtbar war. Das heißt, wenn der seine Sippe verlässt, geht er eigentlich schutzlos in die Gegend. Seines Vaters Haus ist natürlich der engste Kreis, der vertrauteste. Und er soll alle Sicherheiten verlassen, die bisher sein Leben getragen haben. Das steht am Anfang dieser Freundschaft. Das steht auch am Anfang einer Freundschaft mit Gott heute. Jesus hat uns darauf hingewiesen und ich habe das selber so erlebt, dass es sein kann, wenn man anfängt zu glauben, dass einen auch die eigene Familie nicht mehr versteht. Wen Gott zum Freund haben will, den bringt er an den Punkt, an dem er sich allein in Gottes Hände geben muss. Man kann das auch wegdeuten. Man kann auch so tun, als sei es anders. Aber dann geht man nie in diese intensive Beziehung ein. Es ist ein Wagnis. Gott fordert dich heraus. Nun ist das ja lange her. Aktuell gemacht hat es Jesus Christus, als er über unsere Erde ging und Menschen rief, komm, folge mir nach. Komm mit mir, hinter mir her. Geh dahin, wo ich mit dir hingehen will. Das ist derselbe Ruf. Und er ruft heute, unsichtbar, geht er durch unsere Welt und ruft heute Menschen. Vielleicht hast du diesen Ruf schon gehört. Bist in die Freundschaft mit Gott eingetreten. Vielleicht auch noch nicht. Die Einladung steht. Gott ruft dich heute Morgen. Wer getauft ist, hat diesen Ruf zum Beispiel schon sehr früh in seinem Leben erhalten. Aber wenn man als Kind getauft ist, wer als Erwachsener getauft ist, natürlich dann. Kann sich sogar noch daran erinnern. Wir haben deshalb versucht, jedes Jahr den Tauftag zu pflegen mit unseren Kindern, dass sie daran erinnert werden. Was Gott ihnen damals zugesagt hat, ich will dich bei mir im Himmel haben und ich wünsche mir, dass du mir das einmal glaubst. Darin liegt der Sinn der Kindertaufe. Und zwar bevor der Mensch sich überlegen konnte, ob er irgendwie einen guten oder einen schlechten Weg gehen will, bevor wir richtig angefangen haben zu denken, hat Gott schon gerufen. Es ist ein heiliger Ruf, wird uns im Neuen Testament gesagt. Wenn Gott dich ruft, dann steckt da seine ganze Zuwendung drin. Und dann bedeutet das, überzutreten von allen Sicherheiten, die du sonst in dieser Welt hast, allein ins Vertrauen auf Gott. Das bedeutet Aufbruch. Das bedeutet Gott zur Verfügung stehen und leben und nicht mehr alle möglichen anderen. Und was sich daran hindert, so gesehen zu verlassen. Das muss ja nicht immer bedeuten, dass man irgendwo anders hingeht, aber dass man eben anderen Ansprüchen eine Absage erteilt und ungeteilt mit dem Herzen bei Gott ist. Abraham kannte das Land nicht, in das er gehen sollte. Aber er machte sich auf den Weg, Gott kennenzulernen. Irgendwie hat er das gemerkt, dass nicht wir selbst, sondern Gott allein unsere Sehnsucht stillen kann, die wir in unserem Herzen tragen. Unsere Bedürfnisse. Und er hat den Versprechen Gottes geglaubt. Darum geht es nämlich als zweites. Ach so, das ist der Weg, den Abraham gegangen ist von Ur in Chaldäa bis ins Land Kanaan. Das war für damalige Menschen zu Fuß dann schon eine Strecke, beziehungsweise vielleicht mit einem Kamel. Gott verspricht Großartiges. Das ist das Zweite. Viele Kinder zu haben, galt als Segen Gottes. Dann war man sozusagen ein gemachter Mann. Abraham soll zu einem großen Volk werden. Noch ist davon nichts zu sehen. Null. Nicht mal die Möglichkeit. Seine Frau kann keine Kinder bekommen. Außerdem verspricht Gott Abraham, ihn zu segnen. Ihn mit seiner heilvollen Kraft zu begaben, ihn also auch zu beschützen. Und er will ihm einen großen Namen machen. Gott will Großartiges aus Abraham machen. Viele Menschen haben sich schon Denkmäler gebaut oder anderweitig versucht, sich selbst einen Namen zu machen. Gott will Abraham einen Namen machen, den später die ganze Welt kennt, so wie es heute ist. Auch in anderen Religionen, interessanterweise. Und das geht so weit, dass Abraham nicht nur für sich selbst leben und ein Gewinn sein soll. Gott will ihn auch zum Segen machen, also zu jemandem, durch den er seine heilvolle Kraft weitergibt an andere Menschen. Was sind das für Zusagen? Und es wird ja noch tiefgehender. Gott verbindet ja seinen Umgang mit anderen Menschen, mit der Freundschaft zu Abraham. Ja. Wer Abraham nicht Gutes will, kriegt mit Gott Probleme. Wer ihm Gutes will, dem wird Gott Gutes geben. Wer ihm aber Böses will, dem wird Gott mit seinem Gericht treffen. So ist das Wort verflucht hier zu verstehen. Und durch seinen Freund Abraham will Gott alle Geschlechter der Erde mit seiner heilvollen Kraft begaben. Er wird durch Abraham den einen Mann in diese Welt senden, durch den er ihr das Heil schenkt. Tja, und dieser Jesus hat auch uns großartige Versprechen gegeben, dass er für uns sorgt, dass wir in seinem Segen leben dürfen. Das heißt nicht, dass man dabei immer glücklich sein muss. Das ist damit nicht verbunden. Segen ist viel mehr als nur ein paar schöne Gefühle. Im Gegenteil, es kann uns sogar Widerstand begegnen, wenn man nicht mehr die Ansichten teilt, die alle teilen. Wenn man sich nicht mehr nur um sich selber und sein eigenes Glück kümmert, kann das sehr viel Unverständnis und auch Gegenwehr bedeuten. Eine Welt, die Gott links liegen lässt, erträgt das nicht, dass Menschen ungeteilt bei ihm sind. Deswegen wird uns im Hebräerbrief gesagt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind in dieser Welt letztlich gar nicht mehr zu Hause, weil wir in die ewige Welt Gottes gehören als Freunde Gottes. Auch von Abraham ist dort zu lesen im Hebräerbrief, dass er in dem Land, das Gott ihm versprochen hat, immer ein Fremder geblieben ist. Es war letztlich nie sein Besitz. Das war ein Vorbild. Gott hat schon immer auf seine ewige Welt gezielt. Seine Freunde sind Staatsbürger seines Himmelreichs. Die letzte Erfüllung und die tiefste erfahren wir erst, wenn wir dort hinübertreten. Aber er verspricht uns seinen Segen auch in dieser Welt. Aber wir sollen eben nicht an ihr hängen. Er will uns aber auch hier schon vieles schenken. Und wenn uns der Herr der Welt so wichtig nimmt, ihr Lieben, dass er seinen Sohn für uns ans Kreuz gibt, wie Matthias Burmeister es uns auch schon wieder geschildert hat vorhin, dann kann jeder Titel, den man in dieser Welt bekommt, dagegen nur lachhaft sein, wenn Gott uns so wertschätzt. Kann nicht annähernd die Größe und Wichtigkeit beschreiben, die ein Freund Gottes besitzt. Freundschaft mit Gott lebt auf der Grundlage, dass Gott dir das Leben verspricht, wie du es dir selbst nicht geben oder beschaffen kannst. Und wo ein Freund oder eine Freundin Gottes auf Menschen trifft, da begegnet diesen Menschen der lebendige Gott persönlich. Darauf darfst du dich einlassen. Willst du da mitmachen? Gott wartet auf Antwort. Das ist das Dritte, was deutlich wird. Nun kennen vielleicht einige diese berühmte Geschichte, möglicherweise oft erzählt und doch so tief gehen, finde ich, von dem berühmten Seiltänzer aus dem 19. Jahrhundert mit Namen Blondine. Der geht über einer Schlucht, da hat er so eine Show draus gemacht, der geht über einer Schlucht auf einem Seil. Mir mit Höhenangst ja schier sowieso schon unvorstellbar, überhaupt nur 2 Meter hoch über irgendwas zu gehen. Und wenn es so breit ist, der geht über ein Seil. Die Menge jubelt natürlich, ist total begeistert. Dann fragt er, glaubt ihr, dass ich auch eine Schubkarre über dieses Seil schieben kann? Natürlich! Jubeln ihm zu und er schiebt diese Schubkarre über das Seil hin und wieder zurück. Die Menge jubelt. Dann fragt er weiter, glaubt ihr, dass ich auch einen Menschen in dieser Schubkarre heil darüber kriege? Ja, natürlich glauben wir das. Logisch. Und sie jubeln wieder. Wer von euch stellt sich denn zur Verfügung und setzt sich rein? Plötzlich herrscht großes Schweigen. Wenn einem das Leben als Christ langweilig vorkommt, ihr Lieben, und mühsam nur noch, könnte es sein, dass auch wir bei dieser Frage leider bis heute nur schweigen. Anstatt uns reinzusetzen in die Schubkarre und mitzufahren. Sonst wäre es spannend. Das kann ich versprechen. Ein Leben mit Jesus ist spannend. Aber wir können uns damit beschäftigen, uns nur um uns selber zu drehen. Mehr als ein verdrehter Kopf und Schwindel kommt da vielleicht nicht bei raus. Wir sind eingeladen, Gottes Ruf zu folgen. Und wenn du es irgendwie wenn es dir zwischen den Fingern zerronnen ist, dann darfst du wieder anfangen heute. Wir feiern gleich Abendmahl. Immer wieder das Zeichen des Neuanfangs. Eigentlich müsste man es nicht nur alle 4 Wochen feiern. Das ist ja so ein Kompromiss, den wir machen. Das haben die früher, die ersten Christen haben das jeden Tag in den Häusern gefeiert. Das ist ein Kompromiss, den wir machen, damit es nicht so abgegriffen ist. Aber nötig habe ich es ständig. Und Gott lädt uns ein zum Neuanfang. Und Abraham wagt es an dieser Stelle. Wir werden gucken, wie es in seinem Leben weitergeht. Und uns dort vielleicht auch finden können. Ich gehe davon aus, sonst würde ich nicht drüber predigen. Aber hier traut er Gott zu, dass er hält, was er verspricht und macht einen großen Schritt am Anfang sozusagen. Das hat mit Glaube zu tun, obwohl ich behaupte, Abraham wird den erst noch lernen. Aber dieses Wagnis geht Abraham jetzt ein und verlässt seine Sicherheiten. Und erlebt dann, dass Gott ihm auch wieder begegnet dann im Land. Wer den Worten Gottes folgt, dem offenbart sich Gott immer mehr. Und bei wem Bibellesen, Gebet, Gespräch mit Gott keinen Raum hat, oder wer sagt, ach, da kann ich mich auch einfach drüber hinwegsetzen, der wird die Erfahrung der Vertiefung der Beziehung mit Gott nicht machen. So ist es. Jesus hat das einmal ganz hart ausgedrückt. Wer hat, dem wird noch mehr gegeben. Wer nicht hat, dem wird auch genommen, was er hat. An dieser Stelle diese Sätze auch, damit wir merken, was das für eine heilige Geschichte ist, wenn Gott zur Freundschaft ruft. Und wir sind eingeladen, sie wieder aufzunehmen, wenn sie uns zerronnen ist, sie zum ersten Mal aufzunehmen, wenn wir es noch nicht kennengelernt haben, und darin weiterzuleben, wenn wir als Freund oder Freundin Gottes unterwegs ist. Man kann es Gott sagen. Das möchte ich. Dann zeig mir deinen Weg, ich will ihn gehen. Ich will auf deine Worte hören. Du sollst die Führung übernehmen. Das kann man gerne sagen. Es beginnt damit, dass Gott uns anspricht. Und dafür ist zum Beispiel ein Gottesdienst da. Er verspricht Abraham Dinge, die gar nicht möglich sind nach menschlichem Ermessen. Er hatte ja nicht mal einen Sohn. Wie soll denn ein großes Volk aus ihm werden? So ein Quatsch, könnte man sagen. Tja, Gott hat immer mehr für dich, als du dir vorstellen kannst. Immer. Deswegen macht er dich nicht nur glücklich in dieser Welt. Weil es immer noch mehr gibt, als das, was du dir vorstellst. Und wir stellen uns vor, es würde reichen in meinem Leben, wenn ich mich immer gut fühle. Nein, Gott reicht's nicht. Der möchte noch viel mehr für dich. Und in so einer kaputten Welt wie unserer sind Glücksgefühle nicht immer der richtige Kompass. Steigst du in die Schubkarre ein? Gott ruft dich, um als seine Freundin und als sein Freund zu leben, für das, was er tun will. Du kannst dich ihm vertrauensvoll in die Hände geben. Er hat immer mehr mit dir vor und will dir und anderen durch dich mehr schenken, als du dir vorstellen kannst. Und dir gilt das Versprechen, das Jesus schon seinen Freunden damals vor 2000 Jahren gegeben hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist alles, was du brauchst. Amen.